die Idee ist, wie gesagt, aus dem Leidensdruck heraus entstanden, ich brauche irgendwie einen Plan B, brauche irgendwas, was mich in einigen Jahren oder was mir in einigen Jahren vielleicht die Möglichkeit gibt, mein Angestellten-Dasein zu kündigen. Und ja, wie gesagt, ich habe gegoogelt, wie kann man mit möglichst wenig Eigenkapital Immobilien kaufen. Damals noch zu einer Zeit, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig waren. Das heißt, da waren auch sehr, sehr locker noch 110% Finanzierung möglich. Und so bin ich einfach reingesprungen.
Eine Frage, die ich super oft bekomme hier im Podcast ist, Nicole, kannst du nicht noch mehr coole Frauen einladen, die einen richtig geilen beruflichen Wechsel hingelegt haben? Natürlich kann ich das und vielleicht kurzer Hinweis, bevor du ja das übersiehst. Wir haben ja hier im Podcast schon 13 Interviews, 13 Success Stories mit Kundinnen von mir gehabt und du findest, wenn du jetzt kurz stoppst mit dem Finger, in den Shownotes, das ist der Text unter der Folge, die Playlist. Also ich habe dir eine getrennte Playlist mit diesen Success Stories angelegt. Bookmarke sie dir in deinem Handy, denn die sind pures Gold für dich. Und heute kommt auch noch eins on top. Denn heute ist die liebe Julia da, Julia Gerner. Die war vor 3 Jahren bei mir im Female Purpose Gruppencoaching. Das ist vielleicht, kennst du ihn auch schon, mein Signaturkurs, mein Gruppencoaching-Programm mit Frauen, die einen beruflichen Wechsel nicht im Alleingang machen wollen. Wir starten die nächste Runde übrigens im Mai. Auch dazu findest du die Warteliste in den Shownotes. Julia hat in den 3 Jahren, seitdem wir zusammengearbeitet haben, richtig große Shifts gemacht. Es ging nach links, nach rechts, nach oben, nach unten. Und heute hat sie den Move gemacht zu gründen. Und zwar mit einer Idee, die wir damals schon zusammen im Coaching hatten. Es hat aber ein bisschen gedauert. Wieso, weshalb, warum? Das erfährst du von Julia direkt. Und ich gebe dir einfach mal ein paar Stichpunkte zu ihrer Person. Sie ist eine Frau, die steht für das Credo Learning by Doing. Ärmel hochkrempeln und los geht's. Sehr proaktiv, unerschrocken. Es ist eine hammergeile Frau. Das sind sie sowieso alle in meinen Räumen. Und sie ist Bauingenieurin und Immobilieninvestorin. Mit letzterem hat sie auch gegründet. Und wenn du sagst, oh ja, genau, damit beschäftige ich mich gerade mit Immobilien, vielleicht möchtest du auch was kaufen, dann ist dieses Interview auch auf jeden Fall für dich. Es ist offen, es ist ehrlich, es ist raw. Es geht um Burnout, Bore-out, falsche Entscheidungen, richtige Entscheidungen, Immobilien und Mut und vieles mehr. Es ist auf jeden Fall pures Gold für dich. Let's dive in.
Julia. Finally, welcome im Female Purpose Podcast. Ich freue mich riesig auf dieses Interview. Voll schön, dass du da bist.
Ja, hallo Nicole, ich freue mich auch total. Bin sehr gespannt auf das Gespräch heute.
Julia, wir haben ja gesagt, wir müssen dringend mal einen Trip down Memory Lane machen, denn du warst ja vor ziemlich genau 3 Jahren, das ist echt Wahnsinn, wie die Zeit rast, in meinem Signature-Kurs. Mittlerweile heißt der Female Purpose Coaching-Programm, so hieß es damals nicht. Es ist ja schon echt eine Weile her, aber du warst da mit dabei. Und bist zu mir gekommen und ich erinnere mich noch genau, weil ich habe tatsächlich vor unserem Gespräch, ich hoffe, du köpfst mich jetzt nicht, habe ich mal in unseren Erstgesprächbogen geguckt und da stand drin, liebe Nicole, ich möchte endlich wieder Spaß an der Arbeit haben und nicht montags immer denken, oh Gott, wie soll ich diese Woche überleben?
Ja.
Da stand da drin. So bist du zu mir gekommen. Julia, was war da los im November 2021?
Ja, es ist wirklich krass, wie lang die Zeit oder wie lang das her ist. Erinnerst du dich dran? Wir hatten im November ja auch das zweite Gespräch. Wir hatten im Mai sogar noch
ein
Gespräch. Genau. Ja. Und tatsächlich, ich weiß noch genau das Gespräch im Mai. Ich habe eine Sache zu dir immer wieder gesagt und das war, ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nur, ich will nicht mehr arbeiten.
Mhm.
Und zwischen Mai und November ist was passiert? Ich bin im Burnout gewesen. Also das Gefühl von Mai hat sich dann im Januar sehr schnell in eine im Juni dann sehr schnell in eine Burnout-Krankschreibung verwandelt. Und im November, sozusagen, als ich dann das Coaching bei dir gestartet habe, war es gerade so, dass ich mich wieder halbwegs berappelt habe und gerade wieder in die Arbeit gestartet bin, sozusagen mit einer reduzierten Stundenzahl, aber trotzdem festgestellt habe, so kann es auf gar keinen Fall weitergehen, wie gerade läuft.
Und ich erinnere mich genau, ja.
Ja. Wusste aber auch, alleine kriege ich das irgendwie nicht auf die Kette.
Und
so kam ich zu dir.
So kamst du zu mir. Und was war da los? Hol mal ein bisschen aus. Also wie kam es überhaupt zu diesem Zustand?
Ja, ich glaube, dafür muss ich auch ein bisschen ausholen. Ich würde sagen, das fing so an Ende 2017 schon, dass ich so zum ersten Mal so ein inneres Stimmchen gehört habe, so Mensch, das kann so irgendwie, wie es jetzt läuft, nicht weitergehen. Und das war auch wieder so ein klassischer Zustand. Von außen betrachtet war alles super. ich hatte einen super erfolgreichen Job, ich habe richtig gut verdient, ich war Teamleiterin, ich hatte eine Aussicht auf eine Abteilungsleitung, habe in der Firma, in der ich damals gearbeitet habe, super schnell Karriere gemacht. Es lief eigentlich alles. Und trotzdem war da so dieses Gefühl, kann doch irgendwie nicht alles gewesen sein, so, das kann doch jetzt nicht ewig so weitergehen, da muss doch noch mehr für mich drin sein im Leben. Und wie das so ist, ich habe dann ein Buch gefunden, ein Buch, was du bestimmt auch kennst, und zwar Das Café am Rande der Welt von John Strelacki.
Ja, klar.
Das kennen, glaube ich, alle aus der Persönlichkeitsentwicklung. Und dieses Buch war so das erste Buch, wo ich gedacht habe, Mann, da schafft es jemand, alles, was ich empfinde, in Worte zu drücken oder in Worten auszudrücken. Und das war so der Anstoß, dass ich 2018 viele Dinge verändert habe schon. Und ich habe 2018, ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht. Ich habe 2018 die Entscheidung getroffen, dass ich den Job nochmal wechsle. Und ich habe 2018 nebenberuflich schon das erste Mal gegründet und habe mich selbstständig gemacht als Coach für Frauen in männerdominierten Berufen, die in männerdominierten Berufen Karriere machen wollen. Also genau das sozusagen, was ich da selber gemacht habe. Und das lief auch alles gut an. Und in 2019 habe ich dann parallel das erste Mal nochmal den Job gewechselt, weil ich gesagt habe, okay, trotz alledem, auch da muss eine Veränderung her. Habe zweimal den Job gewechselt, weil im ersten Job oder nach dem ersten Wechsel, manchmal ist das ja so, ich wusste schon nach 2 Wochen, nee, das passt nicht, das ist es irgendwie nicht. Ich finde, das ist auch in Ordnung, wenn man sich beruflich verändert, dass da auch mal ein Fehlgriff dabei sein kann. Und das war es einfach. Und das habe ich da sehr schnell und auch sehr undramatisch gemerkt und habe den Job auch schon in der Probezeit dann wieder verlassen. Und der zweite Jobwechsel war dann der Job, den ich auch bis Mitte letzten Jahres dann noch hatte. Der war, würde ich sagen, so ein halbes Jahr lang, war das okay. Und auch so, dass ich euphorisch war und wieder Spaß hatte. Und es war von der Tätigkeit her genau das, was ich machen wollte. Aber so nach einem halben Jahr kam das Stimmchen irgendwie wieder. Und das war Ende 2020, dass da dann auch schon sehr klar irgendwie meine innere Stimme gesagt hat, Mann, vielleicht ist das Angestellten-Dasein einfach wirklich nichts für dich. Ich hatte die nebenberufliche Selbstständigkeit zu dem Zeitpunkt wieder aufgegeben, weil die mit dem neuen Job zeitlich einfach überhaupt nicht vereinbar war. Wusste auch, du selber hast ja gerade das Gefühl, du entwächst dem Konzernleben, du entwächst dieser Männerdomäne.
Ja.
Also ich will diese Tätigkeit auch jetzt nicht wieder aufnehmen und da irgendwie Vollgas geben. Wusste aber, okay, wenn das Angestellten-Dasein auf Dauer nicht ist, brauchst du einen Plan B. Und Plan B kam mir dann irgendwie relativ schnell. Und zwar Plan B war, warum nicht in Immobilien investieren? Du bist Bauingenieurin, das ist das, was du kannst. Von Bau und Immobilien hast du Ahnung, das Thema macht dir Spaß. Und ich weiß noch, ich habe gegoogelt, wie kann ich in Immobilien investieren, ohne viel Eigenkapital aufzuwenden?
Der Klassiker.
Der Klassiker. Und witzigerweise, ich habe wirklich eine Antwort drauf gefunden und dann ging es super schnell. Ich bin auch, muss man sagen, wenn ich irgendwie eine Qualität habe, dann glaube ich, bin ich eine Macherin und jemand, der schnell ins Umsetzen kommt. Manchmal auch, wenn da gehörige Portion Naivität, nenne ich mal. Ja, und ich habe mir dann ein paar Zahlen zusammengerechnet, mir eine Strategie entwickelt, wie kann ich mit Immobilien irgendwie mir ein zweites finanzielles Standbein aufbauen und habe Gas gegeben. Und ich kürze mal das Thema schon mal ab. Ich habe dann innerhalb von 2 Jahren 30 Immobilien gekauft.
Wow.
Wow, genau. Und ich würde sagen, mein Leben bestand eben dann nur noch aus Arbeiten und meine Freizeit und die Nächte mir auf irgendwelchen Immobilienportalen um die Ohren schlagen. Das heißt, Freizeit gleich null. Und ich war auch Ende 2020, als ich diese Entscheidung getroffen habe, auch da waren schon die ersten Burnout-Anzeichen, würde ich sagen, da. Mit den Immobilien oder mit dieser Immobilienthematik, die dann on top kam, hat es dann noch ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann auch die erste Burnout-Krankschreibung hatte, sozusagen. Und ich bin dann, lass mich überlegen, ich glaube, final Ende August 2021 bin ich aus dem Job raus, habe September, Oktober komplett frei gemacht, also war komplett krankgeschrieben und bin November dann schon mit reduzierter Stundenzahl wieder eingestiegen. Heute weiß ich, das war zu früh, aber damals dachte ich, wie das immer so ist, ich kann doch jetzt nicht ewig hier wegbleiben. Ich arbeite erst irgendwie 1,5 Jahre bei diesem Arbeitgeber und habe jetzt schon eine Burnout-Krankschreibung, das geht doch irgendwie nicht. Und habe mich dann relativ schnell wieder in den Beruf zurückgequält, obwohl mein Arbeitgeber sehr, sehr gut reagiert hat und sehr positiv reagiert hat auf das Ganze. Also ich habe das sehr offen und transparent auch kommuniziert. Genau. Und ja, im November, ich glaube, ich war so 2 Wochen wieder im Job und merkte so, du wirst wieder genau an den gleichen Punkt landen, wenn du so weitermachst wie jetzt. Da muss irgendwie eine radikalere Veränderung nochmal her, beruflich, und vielleicht auch wirklich eine komplette Veränderung, Themenwechsel, Tätigkeitswechsel. Und wusste aber, das kriege ich irgendwie nicht alleine hin. Und so kam ich zu dir.
Und so kamst du zu mir. Und das sind ja so die klassischen, ne, Ausgangslagen, nenne ich es mal. Und du hast so viel Wichtiges jetzt schon gesagt. Ich würde gerne mal zurückspulen. Du hast zuerst gesagt, naja, diese Stimme, die war immer wieder da. Dieses, das kann es doch nicht gewesen sein. Und du bist ja dann auch aufgrund dieser Stimme in Aktion getreten, hast an ein paar Schrauben gedreht und hast dann aber letztendlich gesagt, ein paar Jahre später, okay, jetzt verstehe ich, es muss eine andere Art von Veränderung her und es reicht eben nicht, so ein bisschen Kosmetik zu betreiben, sondern ich muss wirklich nochmal anders hinschauen. Was würdest du sagen an die Frauen, die hier zuhören? Das sind so viele, die genau da jetzt festkleben in dieser Phase von, ja, ich schaffe das schon alleine und ich drehe mal hier und drehe mal da und dann wird es aber eigentlich immer schlimmer. Und am Ende steht man eigentlich da und sagt, oh mein Gott, ich muss jetzt wirklich, wirklich den Deep Dive machen. Was würdest du denen mitgeben wollen zu diesem, ach, ich schaffe das schon alleine und ich drehe da jetzt meine Runden?
Also ich glaube, man muss sich einfach ehrlich eine Weile beobachten. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht ins Tun gekommen. Das alleine anzugehen war bei mir, ich lag abends auf der Couch und habe an die Decke gestarrt und habe darüber nachgedacht und darauf gehofft, dass ich die eine Idee bekomme, was ich in meinem Leben anstellen kann und was
die
ich quasi
Idee.
Stattdessen machen kann. Genau. Und diese Wunder in der Theorie, ich starre an die Decke und überlege und grübel und hänge immer wieder in den gleichen Gedankenschleifen fest, oh Wunder, dann kommt die Idee natürlich nicht. Und ich glaube, es hilft einfach total, um einen sich mal einen Freiraum, einen gedanklichen Freiraum zu schaffen. Also ich habe mir ja jetzt auch eine Auszeit genommen, das hat sehr geholfen. Und zum anderen jemand anderes zu haben, der mit drauf guckt und der einen klar macht, auch in welchen gedanklichen Spiralen man da festhängt und der einen so ein bisschen zwingt, Dinge auch einfach mal auszuprobieren, anzutesten und in die Aktion zu kommen. Weil in der Theorie wird man nicht finden, was es ist. Weil man kann sich theoretisch, selbst wenn man eine Idee hat, man kann sich, der erste Jobwechsel bei mir ist das beste Beispiel. Ich hatte so eine Vorstellung davon, was ich machen will und dachte, es ist total die tolle Idee, jetzt zu diesem Arbeitgeber zu gehen und habe das gemacht und habe festgestellt, nee, das ist es überhaupt nicht, ja. Und deswegen, jede Idee, die man in der Theorie entwickelt, muss man testen und man wird bei der einen oder anderen Idee feststellen, oh, das war es doch nicht und muss wieder was Neues testen. So. Und es ist so wichtig, ins Tun zu kommen und in die Aktion zu kommen und das ist mir persönlich alleine unfassbar schwer gefallen. Und das war sehr gut, dass du mich da zu manchen Sachen, die ich sehr unbequem fand, gezwungen hast. Aber nur dadurch habe ich eben festgestellt, das ist es oder das ist es nicht.
Und das ist so wichtig, was du gerade sagst. Vielen, vielen Dank dafür, weil ich kann das ja natürlich hier sagen, noch und nöcher. Und alle sagen, ja, das muss sie ja sagen, weil sie möchte natürlich ihre Coachings verkaufen, logisch. Aber ich finde es spannend, das auch von dir zu hören oder von den Frauen, die ich hier einlade. Ne? Weil ich glaube, wir alle, auch ich, mir geht es auch nicht anders, wir fangen an mit diesem, naja, ich plane mich ins Ziel und dann mache ich noch einen Stärkentest und dann wird es schon irgendwie fluppen. Und ich selber, Julia, kennst du meinen Background ja auch, habe das genauso gemacht und habe gemerkt, oh mein Gott, ich laufe immer wieder an Sackgassen und noch viel schlimmer, die Probleme, die ich habe oder die Dinger, die mich ärgern oder triggern, die tauchen überall wieder auf. Weil ich eben auch nicht den Deep Dive gemacht habe, sondern auch wie du innerhalb der gleichen Branche mehrere Wechsel gemacht habe und gemerkt habe, das ist immer das Gleiche in Grün. Und deswegen, genau wie Julia sagt, unbedingt den Deep Dive machen, unbedingt ins Doing kommen und über das Ausprobieren Rückschlüsse ziehen. Super wertvoll.
Total, ja. Und auch, du sagtest gerade, ne, irgendwie, ich kenne meine Stärken und Stärkentests. Auch das darf man nicht unterschätzen, weil ich bin mit dem Satz zu dir gekommen, auch im Coaching. Ich habe den selber jetzt nochmal gelesen. Das war einer der ersten Sätze, die ich auf Workbook geschrieben habe. Ich bin ohne Job identitätslos. Ich wusste also überhaupt nicht, wer ich bin ohne meinen Job. Und deswegen war auch zum Beispiel sowas, kündigen ohne einen neuen Job zu haben, war überhaupt keine Option für mich, ja, weil ich so Panik vor dieser Lehre hatte, die dann kommt, weil ich mich so sehr über den Job definiert habe. Und wir haben das ja so auseinandergenommen. Und ich muss so lachen, weil heute könnte dieser Satz nicht falscher sein. Aber damals, ich wusste wirklich gar nicht, was für Stärken ich habe, was für Schwächen ich habe, was meine Werte sind, wofür ich stehen möchte, welcher Mensch ich sein will, unabhängig vom Job. Und heute ist es total klar. Und wenn du das aber nicht weißt, wenn du dieses Grundgerüst nicht hast, dann wirst du immer wieder im Dunkeln rumtippen oder rumhapern, weil du gar nicht weißt, okay, was ist mir denn wichtig im Job? Was will ich denn? Ja, was brauche ich denn, damit ich mich entfalten kann? Ja, und deswegen ist es schon auch ein krasses Grundgerüst, was erstmal stehen muss, dieses Thema Stärken und Werte, damit du überhaupt von da aus irgendwie loslaufen kannst.
Das ist die Basis und deswegen fangen wir auch genau da an. Und ich würde so gerne wissen und alle anderen, die zuhören, auch, was ist dazwischen passiert, wenn du sagst, mein erster Satz im Workbook war, ich weiß gar nicht, wer ich ohne meinen Job bin. Und heute sitzt du hier und sagst, boah, das ist ja unglaublich, dass ich das geschrieben habe. Was musstest du dazwischen realisieren, um zu sagen, ja, natürlich bin ich auch jemand ohne meinen Job?
Ja, ich glaube, das Grundgerüst haben wir auf jeden Fall im Coaching geschaffen. Für mich sind essentiell eigentlich Werte, nach denen ich leben möchte, die mich als Mensch einfach ausmachen. Und ich tune mich da auch mindestens einmal im Jahr. Ich mache zum Beispiel zum Jahresende eigentlich immer die Rauhnächte. Und das ist immer so eine Zeit, wo ich mich auch da nochmal eintune und gucke, hey, passt das alles noch? Weil solche Werte können sich ja auch verändern. Und ich weiß noch, nach dem Coaching stand dieses Grundgerüst. Ich wusste auch dann endlich mal genau, warum die Jobs vorher nicht gepasst haben. Weil das war mir auch nicht klar. Ich wusste nur, ich bin unglücklich und ich weiß nicht, warum. Und wenn du weißt, okay, das sind die Umfeldfaktoren, die dich unglücklich machen, weißt du auch, was du ändern musst und wonach du suchen musst. Und ich bin dann nach dem Coaching erstmal, ich wusste eigentlich schon, ich will mich selbstständig machen. Ich hatte schon eine Idee, aber die war ich noch nicht reif. Und ich wusste, okay, das Thema Selbstständigkeit ist the long way to go, aber bis dahin dauert es noch ein bisschen. Und du musst jetzt erstmal gucken, dass du dir dein Angestelltenverhältnis und dein ganzes Leben, also auch mein Privatleben, dass du dir eine Struktur schaffst, in der du dich trotzdem wohlfühlst, bis das Thema Selbstständigkeit dann vielleicht irgendwann mal kommt. Und wusste, okay, du gehst jetzt nochmal auf Jobsuche und habe Bewerbungen geschrieben und Bewerbungsgespräche geführt und konnte sehr klar eben dann auch in diesen Gesprächen kommunizieren, was mir wichtig ist und was nicht und auch wer ich als Mensch bin und was ich brauche und was der Arbeitgeber sozusagen von mir bekommt. Und ich habe auch viele Angebote bekommen. Tatsächlich hat sich dann aber innerhalb meiner Firma ein neues Projekt ergeben, wo man mich dann angesprochen hat, ob ich das machen will. Und das ist mit einem Teamwechsel und auch mit einem Chefwechsel einhergegangen, wobei ich wirklich kann nicht über meinen Chef sagen, aber ich wusste, okay, das neue Team ist deutlich kleiner. Das Projekt hat einfach andere Anforderungen. Ich wusste, da werden schon sehr viele Faktoren sich verändern, die Situation deutlich verbessern. Und habe mich dann letztendlich dazu entschieden, eben bei der Firma zu bleiben und in dieses neue Projekt einzusteigen. Und das war auch richtig. Also es war auch tatsächlich so, es haben sich sehr viele Faktoren dann dadurch zum Positiven gewendet. Und ich würde sagen, so die letzten anderthalb Jahre, die ich jetzt in dem Job war das für mich wirklich eine Situation, mit der ich auch gut leben konnte. Ich wusste trotzdem, das Thema Selbstständigkeit, das kommt. Und ich wusste auch schon eigentlich auch schon nach dem Coaching, bevor das Thema Selbstständigkeit kommt, machst du erstmal eine Auszeit. Du willst einmal diesen Schritt gehen. Ich brauchte das auch ein bisschen für mein eigenes Ego. Einmal den Job kündigen, ohne was Neues zu haben, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt. Ich wollte einmal diesen Sprung ins Leere machen und hatte ein klares Ziel. Ich wusste genau, ich brauche dafür die und die Zahl auf dem Konto, damit ich mich wohl damit fühle. Und meine Immobilien müssen in einem ruhigeren Fahrwasser sein. Die waren damals noch, ja, können wir gleich nochmal drüber reden, aber da ist sehr viel schief gelaufen. Ich habe auch viele Fehler gemacht mit meinen Immobilieninvestitionen. Und ich wusste, damals standen dann noch so zwei Sanierungen an von Wohnungen. Ich wusste, okay, das muss alles erstmal von der Bühne sein und durch sein und alles ruhiger laufen. Und dann kann ich den Schritt gehen. Und der Schritt war dann Ende 2023, war es dann soweit, dass ich tatsächlich dann wirklich komplett ins Blaue rein gekündigt habe.
Richtig cool. Und über deine Immobilien sprechen wir auf jeden Fall noch. Ich würde gerne wissen, du hast gesagt, ich wollte mir diesen Zeitpunkt oder dieses Happening gönnen, einfach mal ins Leere zu springen. Was hast du in diesem Leeren gefunden?
Was habe ich gefunden? Ja, im Endeffekt hat sich in der Leere eine Idee verfestigt, die ich schon lange hatte, die ich mir lange nicht zugetraut habe. Ja, und die auf einmal sich so ein bisschen entmystifiziert, entdramatisiert hat, ne? Und auf einmal kam auch ein neues Selbstbewusstsein dazu, dass ich einfach gemerkt habe, Mensch, warum hast du dir das die ganze Zeit nicht zugetraut? Eigentlich bist du voll ready dafür. Let's do it.
Was hat dich denn blockiert? Weißt du es noch?
Ich glaube, ich habe gar keine Gehirnkapazität, ehrlicherweise frei, um wirklich in der Tiefe mal das mal auf mich wirken zu lassen, ja. Und ich habe einfach gemerkt, also das ganze Thema Immobilien, das hat mich auch in der freien Zeit sozusagen begleitet, weil es mir einfach Spaß macht. Ich habe da einfach auch in meiner Freizeit viel drüber geredet, bin viel mit Frauen ins Gespräch. Es ist natürlich auch so, wenn dann irgendwann mal fällt und ich sage, Mensch, ich besitze 30 Eigentumswohnungen, dann sind die Gesichter schon in der Regel erstmal sehr erstaunt und kommen sehr viele Fragen. Und ich merkte einfach, Mann, du kannst ewig zu dem Thema erzählen. Du hast so viel Wissen, was du dazu weitergeben kannst. Und genau, irgendwann war das so, dass ich dachte, ich hatte mir immer eingeredet, du weißt noch nicht genug, du kannst noch nicht genug, als dass du dich damit selbstständig machen kannst. Und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, du bist jetzt an dem Punkt. Du hast so viel Wissen zu dem Thema, was du weitergeben kannst. Du machst es.
Hör ich dich also richtig, wenn du sagst, also diese Idee, dieser Samen, der war da und ich brauchte aber diesen Leerlauf, damit sich das so ein bisschen setzen kann. Ist es so?
Ja, ich brauchte den Leerlauf und ich glaube, es war auch gut, dass ich dem Ganzen noch 2-3 Jahre gegeben habe, weil ich in den 2-3 Jahren wirklich noch eine wahnsinnige Menge an Wissen mir aneignen konnte, die ich damals zum Zeitpunkt des Coachings noch nicht hatte. Und ja, aber ich glaube tatsächlich, wenn der Leerlauf nicht gekommen wäre, ich hätte das nie nebenberuflich gestartet. Weil brauchte einmal wirklich Hirn durchpumpen, einmal wirklich über nichts nachdenken. Und manchmal ist es ja so, dass Dinge dich finden müssen.
Total.
Und ich glaube, so war es irgendwie. Das Thema musste mir kommen und nicht ich die ganze Zeit auf diesem Thema rumreisen. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, war das.
Das war bei mir genauso, Julia. Und ich glaube, das ist es bei vielen. Und was ich viel erlebe im Coaching ist, ich habe ja eine sehr, sehr, sag mal, sportlich ambitionierte Zielgruppe. Zu mir kommen unglaublich gut ausgebildete, blitzgescheite, richtig coole Frauen. Und die sind aber in einem Tempo unterwegs, wo ich merke so, oh mein Gott, also wenn man so in der linken Spur seines Lebens klebt, dann ist es einfach so schwer, diesen Headspace zu haben, genau wie du es vorhin gesagt hast, zu sagen, was will ich denn eigentlich, ja? Also mal eben sonntags da zwischen Tür und Angel sich das zu überlegen, ist natürlich ein bisschen wenig. Und ich sehe das genau wie du. Manchmal ist Leerlauf das größte Geschenk überhaupt, um einfach mal sich so richtig zu connecten mit, ja, mit dem, was man wirklich möchte, gewisse Dinge sacken zu lassen, nochmal Anlauf zu nehmen. Ja, also es hat so, so viele wertvolle Komponenten. Und ich würde gern wissen, weil du gesagt hast, naja, ich brauchte diese Zahl im Konto. War es das, was dich dazu am Ende animiert hat, zu sagen, ja, ich traue mich das? Oder musste dafür noch andere Sachen gegeben sein?
Witzig, dass du fragst, weil, nee, das war es natürlich nicht. Ich sag mal, die Zahl auf dem Konto war da. Und auch dieses Thema noch, meine Immobilien waren in einem ruhigeren Fahrwasser. Aber wenn nur die 2 Sachen erfüllt gewesen wären, ich wäre den Schritt trotzdem nicht gegangen, weil ich hatte so einen Schiss davor. Wirklich, ich habe, und ich sage auch, die Angst ist auch immer noch da, ne? Also bei mir war das wirklich eine finanzielle Angst, dass ich immer gedacht habe, nee, du kannst es nicht machen, du hast so viele Immobilien, wenn da irgendwas schief geht, du musst in 3 Häusern die Heizungen tauschen und das kostet dich 100.000 Euro. Du bist nicht finanzierungswürdig, sobald du deinen Job gekündigt hast. Du musst das alles Cash zahlen. Also das Dramarad in meinem Kopf war wirklich sehr groß. Und was es am Ende war, ich habe im Februar, nee, März 2023 die Entscheidung getroffen, ich kündige Ende September. Weil ich wusste, dann ist die letzte Sanierung abgeschlossen und dann bin ich auch so, dass ich diese Zahl, die ich mir vorgenommen habe, auf dem Konto hatte. Diese Entscheidung habe ich sehr rational getroffen. Aber ich wusste auch, du trägst dich aus. Ich habe das allen wichtigen Menschen in meinem Leben auch erzählt. Und zwar wirklich mit voller Inbrunst und mit geschwollener Brust, dass ich gesagt habe, ich mache das. Da kann kommen, was will. Ende September reiche ich die Kündigung ein. Und natürlich Ende September oder Mitte September schon. Ach Gott, was habe ich das in Frage gestellt? Was habe ich das in Frage gestellt? Und wirklich, was hatte ich Schweißausbrüche, weil ich wusste, um Gottes Willen, bis Ende des Monats musst du das machen. Und also ich hatte in Leipzig auf dem Homeoffice gearbeitet und meine Firma sitzt in Hamburg. Und ich wusste genau, das war so der 28.09. rum, da bist du das letzte Mal im September in Hamburg. Also ich wusste, an dem Tag oder gar nicht so. Ja, und an dem Tag irgendwie nach dem letzten Meeting, 17 Uhr, habe ich es dann tatsächlich durchgezogen. Aber ich sag's dir, ich habe es nur durchgezogen, weil es mir peinlicher gewesen wäre, allen Menschen in meinem Umfeld erzählen zu müssen, dass ich nicht die Eier in der Hose hatte, das zu tun. Sonst hätte ich es nicht gemacht.
Aber damit hast du dir so eine geile Sackgasse gebaut, Julia, weil
total.
Das sage ich auch immer meinen Leuten, schafft euch Accountability-Partner, ja? Holt euch Leute ran, denen ihr davon erzählt. Und natürlich ist es peinlich, dann zu sagen, oh, ich hatte wieder nicht den Mut. Also, Du hast richtig cool gemacht. Und was war denn noch, also, oder was war überhaupt diese Angst? Kannst du es überhaupt auf den Punkt bringen oder waren das so diffuse Gedanken, die so rumgespukt haben?
Nee, ich bin ganz klar mit dem Glaubenssatz aufgewachsen, man kündigt seinen Job nicht, bevor man nicht einen neuen Job hat. Weil das war ganz klar von meinen Eltern eingebläut, weil mein Vater die Entscheidung irgendwann mal getroffen hat und er das, glaube ich, bereut hat im Nachhinein. Und das war einfach das Credo bei uns in der Familie, das macht man nicht. Es war dumm, dass er das damals gemacht hat, das machen unsere Kinder sozusagen, das macht ihr auf gar keinen Fall. Und wenn du damit aufgewachsen bist, das sitzt einfach drin. So,
genau.
Ich glaube, ich war schon irgendwann an dem Punkt, dass ich wusste, also auch bei dir im Coaching, da waren ja so viele tolle Frauen, die das gemacht haben, ne? Und ich habe so zu denen auch gesehen und gedacht, mein Gott, ey, wie gerne würde ich das auch tun. Aber es war einfach eine tief sitzende finanzielle Angst dahinter. Ein Sicherheitsbedürfnis, der Gedanke, oh mein Gott, wenn alle Stricke reißen, muss ich mich dann aus der Arbeitslosigkeit sozusagen neu bewerben. Dann habe ich ja überhaupt keinen guten Standpunkt mehr und kann überhaupt nicht gut verhandeln, weil die wissen ja, ich brauche unbedingt einen Job. Also der total Blödsinn Self-Talk, ja, wo mir natürlich auch jeder andere gesagt hat, Mädchen, du bist Bauingenieurin, du wirst immer wieder einen Job finden.
Yeah.
Also es ist wirklich, ja. Aber da kann so viel von außen irgendwie gegengeredet werden. Das darf sehr, sehr tief. Und ich würde auch sagen, bis heute die finanzielle Angst, die ist immer noch da. Aber ich habe an diesem Schritt einfach so krass gemerkt, und das sagen einem auch immer alle, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst. Du nimmst die Angst einfach mit. Der Mut muss einfach irgendwann größer sein als die Angst, dass du die Angst überwindest. Aber es ist nicht so, dass die Angst nicht trotzdem immer mal wieder hochkommt, auch seit der Kündigung. Ne? Ich würde trotzdem sagen, ich habe keinen Tag bereut, dass ich es gekündigt habe, aber trotzdem habe ich Tage, wo die Angst größer ist, ja, und wo ich auf einmal denke, um Gottes Willen, was hast du da getan?
Nicht nur du, die habe ich auch. Ja. Aber ich finde es total wichtig, was du sagst. Es geht nicht darum, hier irgendwie mega ballsy zu sein, sondern zu sagen, ja, dann gehe ich halt mit der Angst. Und genau. Mir hat letztens eine Frau sowas Tolles gesagt im Coaching. Sie sagte, ich habe die Angst personifiziert. Also bei mir ist es ein Rabe, der auf der Schulter sitzt. Und das ist dann die Angst. Und mit diesem Raben gehe ich durchs Leben. Und da habe ich gedacht, wie geil du bist. Also mega smart. Zu sagen, mein kleiner Rabe, Papagei, whatever it is, spielt keine Rolle. Aber ne, zu sagen, ich lade die Angst ein, mit mir zu gehen.
Ja, genau. Genau so ist es.
So stark. Aber das heißt, du bist wirklich in diesem Glaubenssatz, man kündigt nicht, bevor man was Neues hat, mariniert worden als Kind. Und das wirkt natürlich wahnsinnig stark in uns. Und hast aber trotzdem den Move gemacht. Und jetzt fast forward zu heute. Wir haben Februar 2025. Ich war gerade auf deinem Instagram-Profil. Ich habe gerade die News gelesen. Please drop it. Was ist die große News?
Genau, die News ist, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht. Zum Anfang diesen Monat als Immobiliencoach für Frauen, die ihre erste Kapitalanlage kaufen wollen.
Mega stark. Ja. Wenn ich zu dir komme, Julia, und ich sage, ich möchte genau wie Julia 30, 40, 50 Wohnungen haben oder whatever, ich möchte erstmal mit einer starten. Was ist es denn, was ich bei dir lerne?
Ja, also es ist genau das Zweite, starte erstmal mit einer. Und das Erste, was wir uns angucken, ist das Thema Rentenlücke, Altersvorsorge, weil also ich glaube, ich brauche da gar nicht lange drüber reden. Es ist jedem klar mittlerweile, das Thema Rente ist so ein Riesenthema. Wir haben aktuell kurz vor der Wahl. Wir wissen alle, ich glaube, Gender Pay Gap sagt jedem was und Gender Pension Gap ist eben das, was uns da als Dankeschön noch im Alter erwartet. Die Durchschnittsrente von einer Frau liegt bei 1.000 Euro im Monat unversteuert aktuell.
Wow. Also
da kommt noch Einkommenssteuer obendrauf. Es ist nicht, wir sind einfach angehalten, wir müssen privat vorsorgen. Es geht nicht anders, wenn die Politik da jetzt nicht diesen Dampfer komplett noch rumreißt, was sie nicht schaffen wird. Es ist einfach so, das Thema trifft uns alle und wir müssen was tun. Und Immobilien sind einfach dafür ein super guter Baustein. Es geht bei mir überhaupt nicht darum, das Gleiche zu machen, wie ich jetzt in 2 Jahren 30 Wohnungen zu kaufen. Ich habe auch wahnsinnig viele Fehler gemacht, bin im Burnout gelandet, das rate ich auch keinem. Sondern es geht wirklich darum, mal mit einer Wohnung anzufangen, sich ranzutesten, die Angst davor zu verlieren. Weil viele Frauen natürlich auch sagen, oh Gott, so eine Immobilie, das ist so ein Klotz am Bein. Da muss man so viel wissen, da geht es um so viel Geld, das sind so große Zahlen. Was kann da alles passieren? Was, wenn ich Netto-Mieter habe? Was, wenn ich Mietnomaden habe? Da sind ja so viele Ängste mit verbunden. Und es geht erstmal darum, okay, diese ganzen Ängste mal abzubauen. Da sind auch ganz viele Glaubenssätze dahinter. Den mal auseinanderzusetzen. Und dann geht es natürlich sehr, sehr schnell auch in die Hardfacts zu gucken, okay, ich will das machen. Was brauche ich dafür? Was muss ich dafür wissen? Und ich nehme die Frauen da wirklich Schritt für Schritt an die Hand und führe sie durch und begleite da und habe eben auch am Ende auf die Immobilie, die sie kaufen, ein Auge mit drauf, dass sie sich wirklich sicher sein können, okay, das, was ich da kaufe, das ist, hat doppelten Boden, ist dreifach gecheckt worden. Da kann ich jetzt wirklich mit gutem Gewissen zum Notar gehen.
Super stark. Was ist denn so deine Zielgruppe? Also wer ist deine, sage ich mal, Durchschnittskundin?
Ja, also ich würde sagen, meine Durchschnittskundin ist in den 30ern. Gerne, desto jünger ihr seid, desto besser. Weil bei Kapitalanlagen oder generell bei Finanzanlagen spielt die Zeit einfach wirklich eine krasse Rolle. Aber ich glaube, spätestens in den 30ern werden wir Frauen alle mal mit diesem Thema, oh, was ist eigentlich mit meiner Rente los, konfrontiert. ich freue mich darüber, dass das Thema immer mittlerweile immer früher in die Köpfe der Frauen kommt. Genau, aber die Durchschnittskundin, sage ich mal, sollte gut einen guten Job haben, sollte im Leben stehen, sollte ein bisschen Eigenkapital auf der hohen Kante haben, sollte halbwegs gut verdienen. Also ich denke mal, mit 2.500 Euro netto muss schon irgendwie rumkommen, damit sie auch eine Bonität bei der Bank hat. Ich sag mal so 15.000 bis 20.000 Euro Eigenkapital sollte man mitbringen und einfach Bock haben. Bock haben, was dazu zu lernen, Bock haben, was fürs Leben zu lernen. Wenn du einmal bei mir warst, dann kaufst du die erste Immobilie mit mir und danach kannst du es alleine machen. Und wirklich mit Immobilien, man kann sich so viel damit aufbauen, weil es geht auch nicht nur darum, also wenn du nur fürs Alter dich absichern willst, das ist eine Sache. Wenn du früher in Rente gehen willst, als es die staatliche Rente vorsieht, ist genauso möglich, ja. Es ist, wie gesagt, es ist kein, ich werde schnell reich mit Immobilien, das auf gar keinen Fall, aber es ist durchaus drin, dass du irgendwie 10 Jahre vor der staatlichen Rente mit Immobilien in Rente gehen kannst.
Und deine Kundin, ist das jemand, der sagt, ich kaufe jetzt zur Eigennutzung oder geht es wirklich darum, zu Fremdvermietung zum Beispiel?
Ganz klar um die Fremdvermietung.
Okay.
Ich sage auch, das Eigenheim, die Eigentumswohnung, war auch meine erste Investition. Ich habe 2018 auch schon mal eine Eigentumswohnung gekauft. Das ist ein emotionales Thema. Da musst du dich wohlfühlen, das musst du schön finden, das soll dein Zuhause sein. Da bist du immer auch bereit, mehr Geld auszugeben und deswegen trifft man da auch die Entscheidung eher emotional als rational. Eine Kapitalanlage, die man vermietet, die kauft man rein rational. Die sollte man auf gar keinen Fall mit dem Kriterium kaufen. Da bin ich mal selber drin wohnen. Das ist immer ein Fehlkauf. Sondern die kauft man nach Zahlen, Daten, Fakten.
Hab verstanden. Das klingt super spannend. Du musst uns aber erzählen, Julia, wie bist du denn darauf gekommen? Weil das geht ja jetzt nicht, ist ja nicht gestern losgegangen, dieses Thema, sondern es zieht sich ja wie so ein roter Faden irgendwie durch. Wann bist du denn auf diese Idee zum ersten Mal gekommen, zu sagen, oh ja, das könnte mein Topic sein?
Naja, zum einen komme ich aus der Richtung, ne? Ich bin von Haus aus Bauingenieurin, habe immer auch im Industriebau gearbeitet, habe große Bauprojekte gemanagt und geleitet, habe sehr viel auch Grundstücksan- und Verkäufe gemacht, kannte also auch diesen ganzen Kaufprozess schon, wusste, wie es ist, beim Notar zu sitzen und Kaufverträge zu lesen und ich sag mal, das Ganze technisch auch zu beurteilen. Und die Idee ist, wie gesagt, aus dem Leidensdruck heraus entstanden, ich brauche irgendwie einen Plan B, brauche irgendwas, mich in einigen Jahren oder was mir in einigen Jahren vielleicht die Möglichkeit gibt, meinen Angestellten-Dasein zu kündigen. Und ja, wie gesagt, ich habe gegoogelt, wie kann man mit möglichst wenig Eigenkapital Immobilien kaufen. Damals noch zu einer Zeit, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig waren. Das heißt, da waren auch sehr, sehr locker noch 110% Finanzierung möglich. Und so bin ich einfach reingesprungen. Mit, heute muss ich sagen, einem wirklich großen Blinzelfleck und mit einer riesigen Portion Naivität. Ich habe mir eine Excel-Tabelle gebaut, habe ein bisschen rechts und links kalkuliert und habe wirklich am Ende dann gesehen, habe natürlich auch ein bisschen YouTube-Videos geschaut von anderen Investoren und habe am Ende so eine Rechnung gehabt, okay, wenn ich mit jeder Immobilie, die ich kaufe, mit jeder Wohnung, die ich kaufe, nur 100 Euro Gewinn mache im Monat, dann mache ich das 50 Mal, mache ich 5.000 Euro im Monat, davon kann man doch schon mal leben. Das war meine Rechnung. Also ja, die ist natürlich nicht aufgegangen. Es waren sehr, sehr lehrreiche Jahre, die letzten 3 Jahre. Ich habe durchaus die ein oder andere Schrottimmobilie aufgekauft, weil ich eben sage, ich bin wirklich mit einem großen blinden Fleck da rangegangen. Ich habe alle Fehler gemacht, die man machen kann. Deswegen, ich weiß genau, wovon ich spreche, wenn ich sage, geh da nicht ohne Plan ran, weil genau das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, die guten Investitionen überwiegen, sodass das Portfolio in Summe sehr gut performt. Das könnte aber noch viel besser performen, wenn ich die schlechten Investitionen nicht getätigt hätte. Und ja, da will ich andere Frauen auf jeden Fall vor schützen, dass sie nicht die gleichen Fehler machen wie ich, weil ich habe sie einmal gemacht und das müssen andere nicht für mich nochmal machen.
Was ist denn der Fehler, der dich jetzt richtig, also am meisten ärgert? Kannst du den mal droppen?
Ja, klar. Ich habe ganz viele Immobilien ungesehen gekauft während Corona, weil Besichtigungen einfach auch nicht möglich waren. Dadurch habe ich in den letzten 3 Jahren mindestens 5 Messi-Wohnungen gehabt.
Oh nein. Und
mal kurz überschlagen. 1, 2, davon 3 richtig schlimm. 2 so lala. Messi-Wohnungen gehen immer auch einher mit Leuten, die Miete nicht mehr zahlen. Also ich hatte Mietausfälle auch dadurch. Und ich habe 2022, glaube ich, haben wir die erste Wohnung in Eigenleistung renoviert. Mein Partner zum Glück immer an meiner Seite und hat den Mist sozusagen mit mir getragen, weil er auch handwerklich sehr begabt. Dann haben wir die erste Wohnung zusammen renoviert. 2023 habe ich, glaube ich, den Sommer über habe ich 3 Wohnungen entrümpelt mit ihm zusammen. Ich weiß noch eine Wohnung, aus der haben wir 450 Schnapsflaschen rausgeholt. Ja, das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wie der Mensch, der da gelebt hat, wie der da gehaust hat.
Erzähl mal. Also wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe auch selber so eine Wohnung gesehen, aber für die, die es vielleicht nicht kennen, was erwartet einen, wenn man in so eine Messi-Wohnung kommt?
Müll. Also einfach Müll. Ich hatte eine Wohnung auch, leider, da waren noch tote Tiere drin. Müll, Schnapsflaschen, Bierflaschen. Zum Glück bei mir nur Tierfäkalien. Das zerreißt einem immer das Herz, wenn man sieht, ich habe ein Tier gehaust, ja, und hat einfach, in einer Wohnung hat man gesehen, da hat eine Katze mitgewohnt noch eine ganze Zeit lang und die einfach sich versucht hat, in dem Müll irgendwo ein Plätzchen zu finden, wo sie ihr Geschäft erledigen kann, ja, also.
Ach.
Das ist wirklich herzzerreißend. Ja, ich hatte auch eine Wohnung, da hat jemand gelebt, der ein schweres Drogenproblem hat, der hat mir Trockenbauwände eingetreten, der hat mir die Duschtür eingetreten, habe ich mal noch einen Witz gemacht, der hat all seinen Scheiß da gelassen. Das Einzige, was er mitgenommen hat, war eine Spülmaschine und die hat ihm nicht gehört.
Ach du Scheiße.
Ja, es ist, ja.
Das heißt, man kommt da rein und dann, also fängt man einfach an, also wie habt ihr das gemacht? Habt ihr einfach dann die Ärmel hochgekrempelt und habt gesagt, so, hier sind ein paar Müllsäcke und los geht's?
Ja, die erste Wohnung habe ich noch entrümpeln lassen. Da bin ich auch im Nachhinein froh drum, weil da, die haben tatsächlich tote Ratten dann noch hinter der Küchenzeile gefunden. Da bin ich sehr froh, dass ich das nicht selber gemacht habe. Und danach, irgendwann ist es halt auch eine Kostenfrage, ja. Und so eine Entrümpelung von einer Wohnung, da bist du halt schnell 3.000, 4.000 Euro los, wenn das so eine wirkliche Messi-Wohnung ist. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, was liegt dir? Ist es wirklich nur Müll? Und Möbel, die auf den Sperrmüll müssen. Und dann haben wir meistens dann relativ schnell entschieden, okay, wir machen es selber, kommen ein Wochenende, einmal Ganzkörperanzug, Ärmel hochkrempeln und auf geht's. Sperrmüll anmelden, das Zeug rausstellen. Und los geht's, ja. Und am lustigsten war eigentlich wirklich die Aktion, wo wir diese, also lustig in Anführungszeichen, aber für uns, wo wir diese Schnapsflaschen aus der Wohnung rausgeholt haben. Wir haben wirklich an dem Flaschencontainer standen und da 450 Flaschen reingehauen.
Oh mein Gott, habt ihr das nachts gemacht? Ich hoffe sehr.
Nee, es war im Hellen.
Oh Gott, Julia.
Ja.
Genau. Schrecklich, weißt du was? Das erinnert mich jetzt, wo wir drüber sprechen. Ich habe mal, als ich in Köln studiert habe damals, auch eine Messi-Wohnung besichtigt, in Köln-Zollstock, für die es kennen. Und ich muss bis heute lachen, weil ich bin in diese Wohnung und so Messis, die wissen ja selber nicht, dass sie Messis sind. Und der stand dann da und wollte mir seine Wohnung zeigen und ich musste quer durch den Flur gehen, also wirklich seitwärts wie so eine Krabbe, ja. Weil er im Flur Marmeladengläser bis zur Decke verstaut hatte. Also man kam nur noch durch so einen 20 Zentimeter Spalt durch den Flur und ich habe in dem Moment gar nicht geschaltet. Ich so, okay, vielleicht ist das einfach irgend so ein Deko-Experiment, keine Ahnung. Und ich weiß noch, im Wohnzimmer lag einfach ein Haufen Müll. Also es war einfach eine Müllpyramide. Und im Kühlschrank war eine Schimmelvariation, sowas habe ich noch nie gesehen, sage ich dir. Also da war lilaner, grüner, gelber Schimmel. Und das Passe ist, ich muss so lachen, wenn ich dran denke, weil dieser Mensch, der hat mich da durchgeführt, als wäre das das Paradies.
Ja.
Ja, und hier ist das Wohnzimmer, da ist die Küche. Und ich nur so, wow, also bis ich überhaupt geschaltet habe, das werde ich nie vergessen.
Also ich muss sagen, die Mieter bei mir, die Wohnungen so hinterlassen haben, die waren sich schon immer sehr bewusst. Und das waren wirklich auch, das waren schlimme Schicksale meistens, die dahinter standen. Ich habe noch nie einen Mieter gehabt, und deswegen die Angst kann ich auch nehmen. Mietnomaden, also wirklich Menschen, die das mit Vorsatz machen, die Wohnungen anmieten, mit Vorsatz irgendwann die Miete nicht mehr zu bezahlen, das hatte ich noch nie. Das gibt es, glaube ich, auch wirklich nur sehr selten. Aber dass eben Schicksalsschläge passieren, dass Menschen drogen- oder alkoholabhängig werden. Oder ich hatte eine Frau, da war häusliche Gewalt einfach ein Thema, ja, und die hat einfach den Boden unter den Füßen verloren. Das passiert, ja. Und da muss ich sagen, hat mich doch auch eine große Portion Demut gelehrt, diese Fälle mitzuerleben. Und das muss ich auch sagen, dass häufig hilft mir das auch über die natürlich trotzdem auch vorhandene Wut, dass dann jemand irgendwie 3 Monate seine Miete nicht mehr zahlt. Aber am Ende muss ich sagen, ach komm, Geld kommt wieder. Mir ist es fast wichtiger, dass die Leute irgendwie wieder ihr Leben auf die Kette kriegen, als dass sie mir jetzt irgendwie die 3 Mieten da wieder zahlen. Ja, weil das ist, ja, die meistens wirklich keine schönen Geschichten, die dahinter stecken.
Ja, ganz bestimmt. Das heißt aber, du sagst, dass man Fehler, solche Messi-Wohnungen zu kaufen. Was gab es denn noch für in Anführungsstrichen Dramen, wo du im Nachhinein denkst, oh mein Gott.
Ja. Also ich habe einfach Wohnungen in Häusern gekauft, das hätte ich nicht machen sollen. Also ich habe jetzt ein Haus noch an der Backe, das macht mir einfach wahnsinnig viel Arbeit, weil wir sind da, glaube ich, 6 Eigentümer und davon zahlen 4 ihr Hausgeld nicht. Das heißt, die WEG steht eigentlich regelmäßig kurz vor der Pleite, also die Wohnungseigentümergemeinschaft. Wir haben dann gegen drei Eigentümer gerade ein Klageverfahren laufen. Bei dem anderen versuche ich das jetzt irgendwie noch unter der Hand dem abzukaufen, dass das irgendwie glatt läuft. Und wenn so eine WEG dann so wenig Geld hat und dann auf einmal irgendwelche Wasserschäden etc. entstehen, ich bin mittlerweile die Einzige, die überhaupt noch Mieter in dem Haus hat. Das heißt, ich habe ein Interesse daran, dass uns nicht irgendwie Gas und Wasser abgestellt wird. Bin ich natürlich auch immer die Einzige, die da Geld reinschmissert. Ja. Und das ist super ärgerlich so. Und das, also heute hätte ich das nicht mehr gekauft. Ja. Ich habe damals einfach gedacht, cool, tipp da mal meine Zahlen in die Excel und am Ende mache ich da, keine Ahnung, 500 Euro Cashflow im Monat. Ja, scheiß auf die 500 Euro heute, weil die gehen jeden Monat wieder zurück in dieses Haus und kann ich mir nicht in meine eigene Tasche stecken, sozusagen, ja. Und habe da einfach viel zu wenig auf die ganzen Umstände, die mit dem Haus mitkommen, geachtet und war wirklich, ja, ich würde fast sagen, so ein bisschen gierig und habe gedacht, cool, das rechnet sich, das wirft total viel ab im Monat. Aber es sind halt nicht nur die Zahlen, die wichtig sind beim Kauf von einer Immobilie, sondern das ganze Paket. Was kaufst du da? Ja.
Wie bei vielen Dingen. Aber das heißt im Umkehrschluss, du hast super viel gelernt.
Ja. Ja,
da stecken ja jetzt Jahre von Learnings und Fuck-Ups und aber auch guten Entscheidungen drin. Das heißt, du kannst wirklich super gut jemanden begleiten, der sagt, so, liebe Julia, ich habe das noch nie gemacht, jetzt erklär mir, wie der Hase läuft.
Ja, total. Also ich glaube wirklich, ich habe fast alle Fehler, die man machen kann, habe ich schon gemacht. Und da kann ich garantieren, dass meine Coaches die nicht machen.
Und wie geht's jetzt für dein Business weiter? Was ist der Plan? Lass uns mal ein bisschen vorspulen, meinetwegen in den Herbst.
Ja, also der Name von meinem Business ist ja die Hausfrau. Natürlich auch mit so einem Augenzwinkern. Und unter dem Deckmantel der Hausfrau kann ich mir noch wirklich ganz, ganz viel vorstellen, was mit Immobilien und Bauen zu tun hat. Also die Visionen sind wirklich sehr groß. Aber das, was ich auf jeden Fall schon mal anspoilern kann für dieses Jahr, aktuell ist es ja so, dass man wirklich nur im 1:1 mit mir zusammenarbeiten kann. Das wird auch nur dieses Jahr so sein, denn spätestens im Herbst, Winter rum soll ein Online-Kurs rauskommen, der Frauen in einer Gruppe begleitet. Du kennst es, weil ich habe das damals auch so geliebt, wie das bei dir war. Ich habe heute noch mit meinem Buddy Kontakt mit der Bettina. Schöne Grüße an der Stelle. Das ist so schön einfach, wenn man das mit Gleichgesinnten angehen kann. Und das ist eben auch das Ziel für mein Coaching, dass es eine kleine Gruppe von Frauen wird, die ich über einen Zeitraum von 3 Monaten begleite. Und das Ziel ist natürlich, dass die 10 oder 12 Frauen, die es dann am Ende sind, dass die am Ende der 3 Monate beim Notar sitzen und ihre erste Immobilie kaufen können.
Richtig stark. Also das Ziel ist irgendwann Gruppencoaching, die Frauen zu begleiten, finde ich richtig toll. Das war ja auch das Konzept, was dich zu mir gebracht hat. Ja. Und Frage an der Stelle, weil die Frage kriege ich auch oft, dieses, hatte ich gestern noch spannenderweise ein Erstgespräch mit einer Frau, die sagte, ja, ich weiß noch nicht, eigentlich wollte ich ein 1:1 buchen und die anderen Leute, weiß ich nicht, brauche ich diese Pappenheimer überhaupt? Die sind ja genauso planlos wie ich. Was sagst du denn dazu?
Ja, die brauchst du auf jeden Fall. Ich habe es so genossen, wirklich. Also Bettina und ich, wir haben mindestens einmal die Woche 2 Stunden lang irgendwie gequatscht, ja, und uns über alles ausgetauscht. Und ja, und es war einfach so schön zu sehen, dass Frauen genau an dem gleichen Punkt sind, wie ich es war, ja, dass ich mit meinem Thema nicht alleine dastand, mit meiner Überforderung nicht alleine dastand und dass einfach immer jemand da war. Ich sag mal, du natürlich auch, aber auch noch andere, mit denen man sich austauschen konnte. Und ich habe mit allen immer mal wieder gesprochen, aber mit Bettina war es natürlich am engsten, weil du uns zwei sozusagen gematcht hast. Mhm. Und ja, das hilft ungemein, einfach auch bei der Stange zu bleiben und sich immer und immer wieder zu motivieren. Weil auch bei einem Immobilienkauf, du musst am Anfang unfassbar viel besichtigen, bis mal wirklich was dabei ist, was dann wirklich passt. Ja. Und dann musst du schnell sein. Das heißt, natürlich wird es auch Frustration geben. Natürlich wird es Immobilien geben, die dir vor der Nase weggeschnappt werden. Und du denkst, verdammte Hacke, wo du machst den ganzen Mist eigentlich, wenn es irgendwie nicht klappt. Bis dann klappt, ja. Und es ist einfach so, so cool, wenn man dann auch die Erfolgsgeschichten von den anderen Frauen hört. Das motiviert einfach total, am Ball zu bleiben und wirklich durchzuziehen und nicht irgendwie nach der Hälfte der Zeit die Flinte ins Korn zu werfen.
Total, sehe ich genauso. Und ich bin selber gerade Teil einer Mastermind-Runde für Coaches und ich finde es so wertvoll, weil wir haben das alle, ne? Egal, ob du jetzt schon 10 Jahre selbstständig bist oder am Anfang stehst oder einen Wechsel machst oder was auch immer. Es ist einfach so viel leichter, diesen Weg gemeinsam zu gehen. Und wir Menschen, das ist meine feste Überzeugung, wir lernen auch so viel leichter, so viel spielerischer im Kontext anderer Menschen, die immer sagen, hey Julia, pass auf, ich halte dir jetzt mal den Spiegel vor, so und so und so. Und da kommt ja auch was zurück und es ist nicht mehr dieses, was du am Anfang genannt hast. Ich liege auf meinem Bett und starre an die Decke und drehe mich im Kreis, ja?
Total.
Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Julia, ich würde gern einmal noch einen Schlenker drehen, weil du bist Bauingenieurin und ich erinnere mich, wir haben ja auch oft über dein Studium gesprochen. Das war ja nicht irgendwie etwas, wo du mal eben easy durchgeflutscht bist und du hast es aber im Endeffekt durchgezogen. Was sagst du den Frauen, weil das habe ich auch immer mehr. Ich habe immer mehr junge Frauen, die zu mir kommen, zum Glück, die recht früh in ihrer Karriere auch feststellen, boah, ich glaube, das war doch nicht das Richtige. Und jetzt möchte ich noch was anderes studieren oder aber auch, ich möchte einfach jetzt schon sehr früh in meiner Karriere einen anderen Weg einschlagen. Wenn du nochmal zurückblickst, hättest du nochmal durchgezogen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Ich glaube, ich hätte in anderer Form nochmal durchgezogen. Also um es mal abzuholen, das Studium war für mich eine unfassbar harte Zeit. Ingenieurstudium kann man sich vorstellen, man muss dafür ein sehr, es gibt ja so diese vier Farben, ich sag mal, ein sehr blauer Typ sein, also ein sehr detailverliebter, zahlenaffiner Mensch oder wie du so schön sagst, die Scanner und die Taucher, man muss fürs Ingenieurstudium schon eigentlich ein Taucher sein. Also jemand, der Lust hat, so richtig in die Details einzusteigen. Und das bin ich überhaupt nicht. Ich bin die totale Scanner-Persönlichkeit. Ich bin vielseitig interessiert. Ich habe durchaus eine Zahlenaffinität und baue gerne Excel-Tabellen und rechne gerne Sachen irgendwie aus. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich mich diesem einen Thema in meinem Leben widme und da in die allergrößte Tiefe einsteige. Und vor allen Dingen nicht, wenn es dann auch um wirklich trockene Themen geht, ja. Und mein Studium, ich habe den sogenannten konstruktiven Ingenieurbau vertieft, damals immer mit dem Gedanken, das ist das Schwerste, was du machen kannst im Studium und das ist das, was du dir im Nachgang niemals selber aneignen wirst. Die Dinge, die mich eigentlich interessiert haben, nämlich Projektmanagement, Baubetrieb nennt sich das im Bauingenieurstudium, da wo es darum geht, okay, wie gehe ich mit Menschen auf der Baustelle um, wie organisiere ich so eine Baustelle, dass alle Abläufe ineinander greifen etc. pp. Das war das, wo ich immer wusste, das will ich machen. Das habe ich nicht vertieft, sondern ich habe sozusagen Statik vertieft, also wo du wirklich Brücken berechnest, Gebäude berechnest, wo du am PC Zahlen in irgendein Programm eingibst und irgendwelche Sachen dann per Hand nochmal nachrechnen musst. Ja? Und ich habe so gelitten. Ich habe so gelitten in dieser Zeit, weil ich musste mich da wirklich, wirklich durchkämpfen. Ich bin nicht der Typ, der in der Theorie lernt. Ich bin jemand learning on the job. Ich fange einfach an, let's go und dann lernen wir schon irgendwie auf dem Weg. Und das ist im Studium halt einfach überhaupt nicht gegeben. Von daher kann ich sagen, ich glaube, das Studium an sich, die Fachrichtung an sich, das Thema Immobilien, da habe ich eine riesen Leidenschaft für. Das war auf jeden Fall die richtige Wahl, aber ich hätte eine andere Vertiefungsrichtung eingeschlagen.
Warum hast du dich für Statik entschieden? Was war der Antreiber dahinter? Weißt du das noch?
Ja, ich hatte immer das Gefühl, ich muss jemandem was beweisen. Ich muss jemandem beweisen, dass ich auch die schwierigen und komplizierten Dinge machen kann. Ich hatte immer, also es gibt mehrere Beispiele für, dass ich das Gefühl habe, ich muss den schwersten Weg gehen. Ich muss es mir besonders schwer machen, damit ich vielleicht auch mir selber, aber auch meinen Eltern irgendwie beweise, was für ein schlaues Mädchen ich bin. So. Und das hat eine Weile gedauert, bis ich gelernt habe, das ist ziemlich dumm. Mach doch einfach das, wo du deine Stärken ausleben kannst, ja, wo du irgendwie, wo es leicht sein darf. Ne? Also dieses, es darf leicht sein, es darf leicht von der Hand gehen, es darf dir Spaß machen. Das hat echt lange gedauert, bis ich die Erkenntnis mal hatte, dass man sich das Leben nicht unnötig schwer machen muss.
Nicht nur bei dir. Und ich glaube, da schwingt eine ganze Arbeitskultur mit, gerade hier in Deutschland. Ne? Wir haben ja hier das preußische Erbe. Alles muss schwer sein. Man muss hart arbeiten. Ja. Es darf bloß nicht leicht sein. Wenn es leicht ist, dann ist es nichts Vernünftiges. Oh, da sind so viele Glaubenssätze. Ich würde am liebsten ein Buch drüber schreiben, was mir meine Kundinnen sagen. Und ich denke mir, oh mein Gott, ich schlag die Hände über dem Kopf zusammen. Also was hat sich denn für dich geändert, als du den Shift gemacht hast? Und du machst es ja heute auch in deinem Business, denn du hast dir ja Themen gepickt, wo du natürlicherweise ein Interesse dran hast und was du auch gut kannst. Wie fühlt sich Arbeit jetzt für dich an oder in solchen Phasen, wo du im Einklang mit deinen Stärken gearbeitet hast? Und wie hat es sich angefühlt, als du gegen deine Natur gearbeitet hast?
Ich glaube, da kommen mir zwei Worte in den Kopf. Also jetzt würde ich sagen, so dieser klassische Flow-Zustand. Es ist jeden Tag einfach so, dass ich sein kann und dass ich bin jemand, also wirklich dieses Learning on the Job, einfach mal machen, einfach mal anfangen und dann findet sich der Weg schon, das bin total ich. Und das war halt in der Konzernwelt ganz schwierig, weil in großen Konzernen, da wird viel vorgeplant, bevor der Erste überhaupt mal den ersten Handschlag macht. Und das war für mich immer so, man hat mir eine Aufgabe gegeben, ich bin losgerannt und wollte sozusagen, ich starte mal und dann zeigt sich der Weg schon und ich hatte immer das Gefühl, es ist nie jemand, der mit einem Lasso hinter mir steht und mich dann wieder einfängt und zurückzieht. Und ich hatte das die ganze Zeit Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit immer gegen dieses Lasso an, was mich immer wieder einfängt, ja. Und das war so frustrierend, weil ich das Gefühl habe, ich komme überhaupt nicht weiter. Und Weiterentwicklung, auch das Thema immer wieder dazu zu lernen, das sind so große Werte in meinem Leben, so wichtig einfach für mich, um mich selber zu entfalten. Und das ist jetzt einfach so krass möglich. Und 2025 ist wirklich bei mir voll unter dem Motto Lernen, weil, und zwar gar nicht im Bereich Immobilien, sondern im Bereich Unternehmertum, Selbstständigkeit aufbauen. Du weißt es, man muss so viel lernen.
Auf jeden Fall.
Und 2025 steht voll unter diesem Stern. Und ich habe da so Bock drauf. Und es ist einfach so eine Leichtigkeit jetzt dabei. Und das Arbeiten vorher, gab auch Jobs, wo, sag ich mal, das Thema Autonomie und Machermentalität, wo das durchaus gefördert wurde. Aber gerade in der letzten Stelle war es wirklich so, dass es echt schwierig war für mich, weil ich, wie gesagt, immer wieder zurückgehalten worden bin. Und ja, das verhindert natürlich sämtliche Leichtigkeit irgendwie.
Das klingt aber für mich so, als wäre jetzt der, wie sagt man das, als hätten wir einen Full-Circle-Moment, ja, und du wärst jetzt da angekommen, wo du sein sollst, und herzlichen Glückwunsch zu dieser Reise, also eine Selbstständigkeit an alle, die zuhören, ist die krasseste Persönlichkeitsentwicklung, die ich kenne, und es wird dich mit so vielen Dingen in Verbindung bringen, im Guten und im Schlechten, aber es ist auf jeden Fall ein richtig krasser Lernbooster. Und Julia, für die, die jetzt zuhören und sagen, oh, es klingt mega krass, was die Julia da macht und so viele Learnings und was die sich nicht alles traut. Was würdest du den Ladies sagen, die vor einem beruflichen Wechsel stehen, die vielleicht genau wie du damals auf dem Bett liegen, an die Decke starren, abends nicht schlafen können und sagen, boah, wo setze ich überhaupt an?
Wartet nicht zu lange. Also ich glaube tatsächlich, dieses Unglück, wenn man dieses Gefühl spürt und wenn man schon dieses Gedankenkreisen hat, das führt irgendwann zu psychischen Problemen, wenn man dem nicht nachgeht, in welcher Form auch immer sich die ausdrücken. Manche kriegen auch körperliche Symptome. Das ist einfach wirklich, das führt dazu, dass du in irgendeiner Form krank wirst. Und ich würde immer sagen, hol dir so schnell wie möglich Hilfe von außen.
Richtig stark, unterschreibe ich sofort, Julia. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Das war so schön, dich jetzt nach 3 Jahren wiederzuhören, obwohl wir uns ja immer auf Instagram schreiben, aber jetzt nochmal in dieser Form. Letzte Frage, wo kann man dich finden? Wo findet man die Hausfrau? Wie kann man dich buchen? Gibt es eine Warteliste? What's the details?
Also ich stehe ganz am Anfang, von daher aktuell ist es wirklich noch sehr, sehr rudimentär. Schreibt mich einfach auf Instagram an. Ihr findet mich bei Instagram unter diehausfrau.de. Webseite, Warteliste, Freebie, E-Mail-Verteiler, es ist alles noch im Aufbau. Es wird auch alles noch ein bisschen dauern. Es ist wirklich sehr viel Arbeit. Deswegen schreibt mir gerne einfach eine Direktmessage bei Instagram und dann können wir ein kostenloses Erstgespräch machen. Das dauert so eine halbe Stunde. Wir gehen ein paar Punkte in dem Gespräch durch und gucken, ob es für dich überhaupt möglich ist, in Immobilien zu investieren, was das Ziel für dich ist, was du erreichen willst. Und dann schauen wir, entweder wir machen es zusammen oder vielleicht fühlst du dich nach dem ersten Gespräch auch schon ready, das Thema alleine zu gehen. Also gehen, do it. Ich feiere jede Frau, die irgendwie mutig ist. Und du findest mich immer, wenn irgendwelche Stolpersteine dann bei dir im Weg sind.
Sounds like a plan. Ich werde dich verlinken und sage vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, liebe Julia.
Ich habe mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank, Nicole.
Meine Liebe, ich bin mir so sicher, du konntest von Julia echt dir eine dicke, fette Scheibe Mut und ganz viele Learnings abschneiden. Und wenn du sagst, yes, die Julia brauche ich, ich möchte auf die Warteliste, ich möchte Julia buchen, ich möchte mehr zu Immobilien wissen, ja, dann weißt du ja, wo du sie findest. Klicke einfach auf den Link in den Shownotes, connecte dich super gerne. And don't forget, wenn du den Podcast super gerne hörst, dann leite ihn weiter an deine Tante, deine Schwester, deine Kollegin, deine Freundin, die ebenfalls einen beruflichen Wechsel machen möchte, wie auch immer. Und bitte gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Es dauert ungelogen 2 Sekunden und hilft anderen Frauen, richtig dick und fett, diesen Podcast zu finden, auch ins Doing zu kommen und vielleicht auch einen beruflichen Wechsel zu machen. Kleiner Hinweis noch am Ende. Wenn du ins Female Purpose Gruppencoaching kommen möchtest, das ist der gleiche Kurs, den Julia damals gemacht hat, trag dich in die Warteliste ein. Wir starten im Mai 2025. Es gibt sehr begrenzt Plätze. Der Kurs wird besser denn je, denn ich habe das komplette Konzept umgekrempelt. Es wird so viel Bock machen. Trag dich da ein, dann bleibst du auf jeden Fall auf dem Laufenden und kriegst natürlich auch den allerbesten Preis. Also, das war's von mir heute. Viel Spaß mit der Folge, viel Spaß beim Nachdenken, viel Spaß beim Connecten und bis ganz bald.